Die Radio Wissen. 100.
Und heute geht es bei uns um Raqqa, die Hauptstadt des IS. Amr Mata ist Filmemacher, er ist jung, gerade mal 27 Jahre alt, aber er hat viel mehr erlebt als die meisten von uns. Amr kommt aus Raqqa und er hat auch noch Verwandte, die dort leben. Dort, wo gerade der IS herrscht und brutal seine Vorstellung von Islam durchsetzt. Amr hat das nicht selbst mitbekommen, er ist vor 2 Jahren geflohen, lebt im Exil in Deutschland, im Writers Exile Programm des Deutschen Pennzentrums, also des Internationalen Schriftstellerverbandes. Seit dem Beginn der Revolution in Syrien macht er Filme über die Situation in seiner Heimat, hat dafür auch einige Preise bekommen. Wolfgang Schiller hat den Mann in Berlin getroffen.
Amr Mata ist zurzeit ein gefragter Mann. In den letzten Wochen hat er eine Menge Interviews gegeben, der BBC, dem französischen Fernsehen, der Deutschen Welle. Die Journalisten fragen ihn zu Raqqa, zum IS, der die Stadt zu seiner Hochburg gemacht hat, und sie wollen wissen, warum jetzt so viele junge Europäer dahin gehen. Auch ich will diese Frage stellen, Amr ist damit unglücklich. Alle interessieren sich nur für den IS und nicht, wie es dem ganzen syrischen Volk geht, das einmal so viele Hoffnungen hatte, so wie er, und sich von der Welt im Stich gelassen fühlt.
Du machst jetzt gerade mit mir ein Interview, stellst Fragen zu der ISIS, andere Journalisten machen mit mir Interviews, da geht es irgendwie hauptsächlich um ISIS, aber letztendlich nur, weil vielleicht deutsche Staatsbürger sich der ISIS angeschlossen haben. Und was jetzt aus dem syrischen Volk wird, das ist sekundär.
Er sagt das am Ende des Gesprächs, nach 1,5 Stunden. Aber es passt auch an den Anfang der Geschichte. Es ist die Geschichte über einen Journalisten, der mit großen Hoffnungen die Revolution in Syrien begleitet hat und sich heute fragt, was das alles gebracht hat. Ich treffe Amr in einem Studio in Berlin im Prenzlauer Berg, wo er an einem neuen Film arbeitet. Ein freundlicher, unkomplizierter Mensch. Er wirkt auf mich eher still, fast schüchtern. Aber das mag auch daran liegen, dass wir uns nicht unterhalten können. Amr spricht kein Deutsch oder Englisch und ich spreche kein Arabisch. Deshalb übersetzt Laila Jamar für mich. Als die Revolution in Syrien ausbricht, dreht Amr gerade einen Film in der Gegend von Raqqa. Raqqa ist eine etwas zurückgebliebene, arme, aber friedliche Stadt im Nordosten Syriens, so groß wie Mainz oder Rostock. Etwa 200.000 Menschen leben dort. Die Menschen unterstützen die säkulare Baath-Partei von Präsident Assad. Niemand kann sich vorstellen, dass die Stadt einmal die Hochburg des IS werden würde. Der Nordosten Syriens leidet damals unter einer großen Trockenheit. Die Ernte ist ausgefallen, die Landwirtschaft liegt am Boden und 500.000 Menschen ziehen weg in den Süden des Landes. Amr befragt Familien, die deshalb in Zelten leben müssen.
Ich konnte meinen Film nicht zu Ende drehen, weil dann brach die Revolution aus und die Panzer des Regimes sind dann angerollt gekommen und die Straßen wurden gesperrt und die Zelte, wo ich eigentlich den Film drehen wollte, die sind niedergerissen worden und die Panzer sind da durchgefahren.
Es ist Mitte März 2011, der arabische Frühling. Auch in Syrien gehen die Menschen gegen das eigene Regime auf die Straße. In Damaskus, in Aleppo, auch in Raqqa. Amr lebt damals schon seit langem in Damaskus und er ist von Anfang an mit der Kamera dabei.
Die Revolution war für mich als jungen Mann ein Traum. Also wir haben gesehen, was in Tunesien passiert ist, was in Ägypten passiert ist. Und es war für uns ein großer Traum, dass wir uns befreien von einem diktatorischen Regime. Und letztendlich muss ich leider sagen, dass sich dieser Traum nicht verwirklicht hat.
Denn die Welt schaut tatenlos zu, als Syriens Präsident Assad grausam zurückschlägt. Demonstranten werden erschossen, Journalisten dürfen nicht mehr über die Proteste berichten. Amr tut es wie viele Kollegen trotzdem und landet schon 2 Wochen später im Gefängnis.
Das erste Mal, als ich verhaftet wurde, das war am 28. März. Ich wohnte direkt gegenüber vom Parlament und mein Haus oder meine Wohnung wurde gestürmt von Sicherheitsbeamten. Die haben alles zerstört, alles kaputt gemacht und mich dann mitgenommen.
Während er und viele andere Reporter im Gefängnis sitzen, nehmen die Bürger die Sache selbst in die Hand. Filmen mit ihren Handys, berichten auf Facebook und Twitter. Und sie hoffen, dass die Welt doch noch reagieren wird auf die Bilder, die die Brutalität des Regimes zeigen. Als Amar wieder freikommt, geht er in den Untergrund. Der Geheimdienst lockt ihn in einen Hinterhalt. Er wird ein zweites Mal verhaftet und gefoltert. Er soll die Verstecke der Opposition verraten, aber er hält dicht. Während Amar das zweite Mal im Gefängnis sitzt, beschließt die Opposition nicht länger auf das Ausland zu warten und sich gegen das Regime zu wehren. Die Freie Syrische Armee bildet sich. 20.000 Menschen sind da bereits vom Regime getötet worden. Ich frage Amar, ob er auch bereit gewesen wäre zu kämpfen. Nein, sagt er. Er hat noch nie eine Waffe getragen und er wird auch keine tragen.
Meine Waffe ist das Wort und das Bild. Obwohl ich sehr enttäuscht bin oder ich habe den Glauben verloren, ob diese Waffen tatsächlich was bewirken.
Nachdem Amar wieder freikommt, geht er ins Ausland, über die grüne Grenze nach Jordanien. Er will nicht riskieren, dass er ein drittes Mal verhaftet wird. Es ist jetzt März 2012, ein Jahr nach Ausbruch der Revolution. Aus dem Exil in Deutschland muss Amar verfolgen, wie sich die Welt nicht einig wird. Ein paar Staaten, darunter Russland und China, unterstützen das Regime von Assad. Der Westen und die Golfstaaten halten eher halbherzig zur Freien Syrischen Armee, verweigern aber Waffen oder humanitäre Hilfe. Syrien ist ständig in den Nachrichten, aber es gibt keine Lösung. Und wir, die sogenannte Weltöffentlichkeit, übersehen, wie vom Irak aus Al-Qaida und andere radikale Islamisten immer mehr Macht gewinnen. Im Lauf des Jahres 2013 bekommt Al-Qaida, die sich jetzt schon ISIS nennt, vor allem in Raqqa immer mehr die Kontrolle und gewinnt die Oberhand über die Freie Syrische Armee dort.
Das ist eine Gegend, die sehr dicht am Irak ist. Und die Freie Syrische Armee dort ist nicht sehr stark. Dann hat die reguläre Syrische Armee, also die Armee des Regimes, Raqqa überhaupt nicht verteidigt gegen diese ISIS. Also im Gegensatz zu anderen Städten oder Gebieten, die von der Freien Syrischen Armee eingenommen wurden, da gab es erbitterte Kämpfe, blutige Kämpfe, sodass man den Eindruck gewonnen hat, dass die den Raum gegeben haben.
Nicht nur Amar hat den Eindruck, dass Assad die Islamisten gezielt hat stark werden lassen, um sich dann als Partner im Kampf gegen Terroristen wieder ins Spiel zu bringen und um davon abzulenken, wie brutal er gegen die Zivilbevölkerung vorgeht in Gebieten, die die Freie Syrische Armee unterstützen. In Raqqa lebt auch noch Amars jüngerer Bruder Muhammad Nur. Auch er ist Journalist und Kameramann. Im Jahr 2013 dokumentiert er den Kampf zwischen der Freien Syrischen Armee und den Islamisten des ISIS in seiner Stadt. An einem Tag, es ist der 14. August, filmt er eine Demonstration gegen die Islamisten vor dem Hauptquartier der Freien Syrischen Armee in Raqqa. Da explodiert eine Autobombe.
Also ich war damals unterwegs in die Türkei. Ich wollte mit meinem Bruder einen Film drehen über Erdölraffinerien in Nordsyrien. Und wie gesagt, ich war in der Türkei. Und dann hat mich ein Freund über Skype erreicht und mir erzählt, dass mein Bruder gestorben ist. Ich habe dann meine Eltern angerufen und nachgefragt und die haben gesagt, nee, wir wissen noch nichts Genaues, die Information ist noch nicht gesichert. Ja.
Amar fährt so schnell es geht nach Raqqa. Er will bei seiner Familie sein.
Mohammed Nur, sein Bruder, war dort, wo diese Autobombe hochgegangen ist und hat gefilmt. Dort gab es Protestdemonstrationen und so weiter. Er hat das alles gefilmt und plötzlich war er verschwunden. Und meine Eltern wurde die Kamera gezeigt, seine Kamera, die völlig verkohlt war. Und dann hat man uns eben gesagt, er ist gestorben, der ist tot. Und meine Eltern haben ihn überall gesucht, weil wir hatten eben auch noch keine Leiche. Und dann hat man eine Leiche gefunden und dachte, das wäre mein Bruder.
Das ist er aber nicht. Amar sucht mit seinen Eltern die Leichenhäuser ab. Mohammed Nur bleibt verschwunden. 10 Tage später erhält die Familie die Nachricht, dass Mohammed von der ISIS verhaftet worden ist. Ein Mitgefangener hat ihn im Gefängnis erkannt. Mehr wissen Amar und seine Eltern nicht. Es ist das letzte Lebenszeichen, das sie von ihm haben, seit über einem Jahr. Aber natürlich, sie hoffen, dass er noch lebt. Mehr will Amar nicht dazu sagen. Es belastet ihn, darüber zu sprechen. Damals im Herbst 2013 ist es das erste Mal, dass Amar seit seiner Flucht wieder nach Raqqa kommt. Und er erlebt, wie sich die Stadt unter der Herrschaft des IS verändert hat, der sich damals noch ISIS nennt oder arabisch Daesh. Die Milizen mischen sich in das Privatleben der Menschen ein. Seine Mutter muss einen Schleier tragen. Der IS hat die Kontrolle über alle staatlichen Institutionen übernommen, Polizei, Schulen, Justiz.
Letztendlich war das von einem unterdrückerischen Regime, hatte sich das in ein anderes unterdrückerisches Regime gewandelt. Im Stadtzentrum gab es eine Fahnenstange, vorher hing die Flagge des Regimes. Und dann kam ich dahin und dann hing die Flagge von Al-Qaida. Und das war für mich ein schockierendes Erlebnis. Letztendlich, das eine war ein unterdrückerisches Regime und jetzt haben wir ein anderes unterdrückerisches Regime, was genauso brutal und blutig vorgeht wie das Regime vorher auch.
Als ich ihn frage, ob er nicht doch einen Unterschied sieht zwischen dem IS und dem Assad-Regime, fragt er zurück, welchen ich denn sähe. Ich fühle mich überfordert. Soll ich mich auf die Diskussion einlassen? Für den, der gefoltert oder getötet wird, macht es keinen Unterschied, welche Motive dahinter stehen. Ich kann keine überzeugende Antwort geben. Vielleicht ist der Unterschied wirklich nur, dass der IS mit seinen Grausamkeiten im Internet prahlt, denke ich später.
Die Situation ist die, morgens wird man beschossen von dem Regime, abends wird man beschossen von der ISIS. Das ist die Situation der Menschen jetzt gerade in den Gebieten. Und dass die Weltgemeinschaft, die internationale Gemeinschaft immer noch schweigt zu den Verbrechen oder jetzt im Prinzip erklärt hat, dass Daesh der große Feind ist und über die Verbrechen, die das syrische Regime verübt, hinwegsieht und das als weniger schlimm betrachtet, führt letztendlich dazu, dass man die ISIS unterstützt, letztlich, dass die Menschen von der Enttäuschung oder von dem Gefühl, alleingelassen zu sein in dieser Situation, vielleicht in ISIS dann den Retter sehen.
Es fällt schwer, das zu verstehen. Vielleicht versucht Amar zu erklären, was kaum zu erklären ist. Er wirkt resigniert in dem Moment. So viele Menschen, Bürger, Blogger, Journalisten haben so viel riskiert. Menschen wie er und sein Bruder sind verhaftet worden, im Exil, verschwunden oder getötet worden und konnten doch nichts erreichen für die Freiheit oder die Demokratie.
Wir waren optimistisch, wir haben geglaubt, dass in der Welt irgendwie so ein Funken Menschlichkeit da ist. Und wenn die Menschen sehen, wie wir massakriert werden auf den Bildschirmen, dass sich da irgendwie etwas bewegt in den Menschen. Und diesen Glauben haben wir verloren. Wir sind jetzt geworden zu journalistischen Geschichten. Und offensichtlich ist es nicht so eine ernste Sache, unser Sterben für die Weltgeschehen.
Und ein wenig fühle ich mich ertappt dabei, dass er vielleicht recht haben könnte.
Von der Welt im Stich gelassen. Wolfgang Schiller hat den Exilsyrer und Filmemacher Amar Matar getroffen. Er stammt aus Raqqa, der Hauptstadt des IS in Syrien.
D-Radio Wissen 100.